Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich predige heute über Psalm 100. Schlag gern auf zum Psalm 100. Hört das Wort des Herrn. Ein Lobpsalm. Jauchzt dem Herrn, ganze Erde. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Lob. In seine Vorhöfe mit Lobgesang. Lobt ihn, preist seinen Namen, denn gut ist der Herr. Seine Güte währt ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir bitten, dass du dein Wort heute gebrauchst an uns, damit auch wir jauchzen und jubeln und unseren Gott loben und preisen. Dass wir dir dienen mit Freuden. Herr, zeig uns, wo wir gefehlt haben in diesen Dingen. Wo wir diese Dinge nicht so tun, wie du es dir wünschst. Und zeig uns, wie wir es besser tun können in Zukunft. Damit du alle Ehre hast in deiner Gemeinde. Herr, erbarme dich, wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Nimm gern Platz. Wir haben uns mit diesem Psalm schon einmal beschäftigt, und zwar im August 2020. Damals konnten wir die Morgengottesdienste nicht als ganze Gemeinde feiern. Wir hatten unseren Versammlungsraum verloren. Der Vermieter hatte verlangt, dass wir die ganze Zeit über Masken tragen. Und davon abgesehen, dass wir Masken als Zugangsvoraussetzung für den Gottesdienst nicht akzeptieren, wäre das auch gar nicht umsetzbar gewesen, denn es war Hochsommer. Und die Maske wäre für einige schwangere und ältere Geschwister schier unerträglich gewesen. Also gaben wir diesen Versammlungsraum auf und wir versammelten uns in Gruppen, in den Häusern. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Dass wir nicht vergessen, was geschehen ist in den letzten 2 Jahren und welche Bedrängnisse wir hatten wegen der Gottlosen, die sich in den letzten 2 Jahren offenbart haben als das, was sie wirklich sind, nämlich Kinder des Teufels, Lügner und Menschenmörder. Und das dürfen wir nicht vergessen, denn dann haben wir nichts gelernt und bleiben naiv. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele unserer Geschwister auch sehr bedrängt waren durch ihre eigenen Pastoren, bei denen offenbar wurde, dass sie genauso denken wie die Gottlosen und dass sie feige und untreu sind und tyrannisch herrschen über Geschwister, anstatt sie sich dem Unrecht entgegenzustellen. Wir mussten uns also in den Häusern versammeln und da hörten wir schon einmal diesen 100. Psalm. Diesen Lobpsalm. Denn das macht die Heiligen aus, dass sie in allen Lebenslagen, auch in Bedrängnissen, auch wenn sie sich nur noch in kleinen Gruppen in den Häusern versammeln können, dass sie ihrem Gott Lob singen. Und das ist auch der Grund, warum ich noch einmal über diesen Psalm predigen möchte. Der Grund ist nicht Faulheit. Ich habe nicht einfach die alte Predigt aus der Schublade geholt. Ich habe die Predigt komplett neu geschrieben. Aber es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir das, was in diesem Psalm geschrieben steht, mehr umsetzen. Denn wir müssen hierin zunehmen. Gott muss mehr Lob empfangen von unserer Gemeinde. Der Psalm trägt also die Überschrift Ein Lobpsalm. Manche vermuten, dass dieser Psalm gesungen wurde, wenn man Gott ein Dankopfer darbrachte. Deswegen haben einige Übersetzungen auch zum Dankopfer. Dies ist der einzige Psalm, der diese Überschrift trägt. Und dadurch ist sofort klar, worum es in diesem Psalm geht, um nichts anderes als um das Lob Gottes. Es geht darum, dass und wie wir Gott loben sollen. Und so heißt es dann gleich weiter in Vers 1. Jauchzt dem Herrn, ganze Erde. Die ganze Erde, alles, was der Herr gemacht hat, alle Kreaturen an allen Orten, bis an die Enden der Erde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sie alle sollen ihm jauchzen. Ein Blick in den Duden ergibt für das Wort jauchzen folgende Definition: seiner Freude, Begeisterung, durch Rufe, Schreie Ausdruck geben, laut jubeln, jemanden jubeln, seine Freude, seinen Dank sagen. Und tatsächlich hat der Duden als Beispiel für die Verwendung des Wortes jauchzen Psalm 100, Vers 1. Die Frage ist also, jauchzt du dem Herrn? Du bist doch Teil der ganzen Erde, oder? Dann gilt auch dir dieses Gebot. Jauchzt dem Herrn, ganze Erde. Das ist kein Vorschlag. Das ist kein gut gemeinter Rat. Das ist kein Wunsch, den Gott äußert. Das ist göttliches Gebot. Und dieses Gebot ist ohne Bedingungen und ohne Ausnahmen. Hier steht nicht, jauchzt dem Herrn, ganze Erde, wenn dir gerade danach zumute ist. Wenn du gerade total glücklich bist, weil gerade alles super läuft, weil dir gerade etwas Wunderbares widerfahren ist, dann zu jauchzen, das kann jeder. Hier steht auch nicht, jauchzt dem Herrn ganze Erde, es sei denn, es geht dir gerade wirklich schlecht. Du hast große Sorgen, du weißt nicht, wie es überhaupt weitergehen soll. Dann hat jeder Verständnis, wenn du nicht jauchzen kannst. Keine Bedingung, keine Ausnahme, nur das göttliche Gebot. Jauchzt dem Herrn, ganze Erde. Tust du das? Jauchzt du dem Herrn? Was war jauchzen? Was war die Definition? Rufen, schreien, vor Freude, vor Begeisterung. Tust du das? Rufst du mit Begeisterung deine Freude am Herrn und deine Dankbarkeit laut heraus, dass jeder es hören kann, dass du dem Herrn Ehre gibst und ihn lobst? Oder wäre es dir peinlich, dem Herrn zu jauchzen? Weil man das doch nicht macht. Was sollen die Leute denken? So viel Selbstachtung hat man ja wohl noch, dass man nicht einfach laut ruft. Oder vielleicht noch schlimmer, findest du in deinem Herzen gar keine Freude und Dankbarkeit, die du laut herausrufen könntest. Ihr habt wahrscheinlich alle schon einmal ein Fußballspiel gesehen, zumindest Ausschnitte davon. Habt ihr gesehen, wie die Fans dort laut jauchzen und jubeln, wenn ihre Mannschaft ein Tor schießt? Wie sie ihre Begeisterung und Freude laut herausrufen und gemeinsam Jubellieder singen vor Freude. Und keiner schert sich darum, wie das vielleicht aussieht oder was vielleicht der andere denkt. Denn sie sind erfüllt mit Freude und sie rufen sie jauchzend heraus. Sollte es uns nicht beschämen, dass es Menschen gibt, die laut jauchzen vor Freude, weil ein Ball in ein Tor geschossen wurde? Und wir jauchzen nicht dem Herrn? Wie viel lauter, wie viel freudiger müssten wir jauchzen als jedes Stadion. Was sind wir doch für undankbare Kreaturen, wenn wir dem Herrn nicht jauchzen. Denn der Rest der Erde hört auf das Gebot des Herrn. Es heißt in Psalm 148, lobt den Herrn von den Himmeln her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle ihr leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die oberhalb der Himmel seid, lobt den Herrn von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Tiefen, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du ausrichtest, sein Wort, ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern, ihr wilden Tiere und alles Vieh, kriechende Tiere und geflügelte Tiere, Vögel. Jauchzt dem Herrn, ganze Erde, und der Rest der Schöpfung tut das. Er gehorcht seinem Schöpfer. Er hat verstanden, dass der Herr der Höchste ist, der König über die ganze Erde. Und wir, die wir mehr Verstand haben als das Vieh oder die Bäume oder der Hagel, die wir mehr Empfang haben als kriechende Tiere oder Hügel oder Fruchtbäume. Ich will darauf hinaus, dass wir nicht einfach nur im Herzen dankbar sein sollen, sondern dass wir jauchzen sollen. Wir sollen laut unseren Dank, unsere Freude herausrufen. Das ist ein Gebot. Und wir können nicht sagen, ja, aber das macht man doch bei uns nicht. Das gehört sich doch irgendwie nicht. Das ist das Gebot. Aber wir sollen dem Herrn nicht nur jauchzen, wir sollen noch mehr tun. Vers 2, dient dem Herrn mit Freuden. Wir sollen dem Herrn dienen. Das ist unsere wahre und ewige Bestimmung. Es heißt in Offenbarung 22, Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr, dem himmlischen Jerusalem, wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. So sieht die Ewigkeit aus. Wir dienen dem Herrn. Das ist es, was wir in Ewigkeit tun werden. Unserem Herrn dienen. Christus hat uns gemacht zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wir sollen in alle Ewigkeit vor Gottes Angesicht leben und ihm dienen als seine Priester. Das ist unsere Bestimmung. Aber wir sollen nicht erst in der Ewigkeit damit anfangen, dass wir Gott dienen, sondern natürlich schon hier. Und das meint nicht nur den Gottesdienst am Tag des Herrn, das betrifft unser ganzes Leben. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Wie dienen wir Gott in rechter Weise? Indem wir ihm unsere eigenen Leiber als Opfer bringen. Ihr erinnert euch an die Predigten durch den Römerbrief, in denen wir gerade davon hören, dass wir mit allen unseren Gliedern nicht mehr der Sünde dienen sollen als Sklaven, sondern Gott und seiner Gerechtigkeit. Das heißt, alles, was du tust, soll ein Gottesdienst sein. Ein Dienst für Gott. Wenn du arbeitest oder den Haushalt machst oder dich um die Kinder kümmerst, wenn du einkaufen gehst oder Sport machst oder Musik hörst oder im Internet surfst oder einen Film schaust, tue alles als einen Dienst für Gott. Wie Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 7, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Oder 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das hat natürlich Einfluss darauf, was du tust und wie du es tust. Du kannst dann einige Dinge nicht mehr tun, weil du sie nicht als Gottesdienst tun kannst. Man kann nicht jede Musik als Gottesdienst hören. Man kann nicht jeden Film als Gottesdienst sehen. Es gibt Dinge, die verabscheut der Herr, und man kann sie nicht tun als Dienst zu seiner Ehre. Also prüfe, ob du das, was du tust, wirklich im Namen des Herrn Jesus tun kannst. Ob du es tun kannst als Danksagung Gottes. Ob du es tun kannst zur Ehre Gottes. Aber wenn ich dich frage, wie dienst du Gott, dann sollte die Antwort nicht nur sein, ich esse und trinke zu seiner Ehre. Oder ich schaue Filme zu seiner Ehre. Oder ich fahre Fahrrad zu seiner Ehre. Das habe ich wirklich schon gehört. Unser Dienst muss darüber hinausgehen. Vergiss nicht, das ist unsere Bestimmung, dass wir dem Herrn dienen. Also, wie dienst du? wie dienst du dem Herrn in seiner Gemeinde? Was tust du für das Wachstum der Gemeinde? Wie dienst du ihm in der Ausbreitung seines Reiches? Es ist die Aufgabe der Kirche, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Das heißt, wir sollen die Welt erobern. Nicht mit Waffen, sondern durch das Wort. Nicht für uns, sondern für den König, dem die Nationen zum Erbteil gegeben sind und die Enden der Erde zum Besitztum. Die ganze Erde soll den Herrn preisen. Also muss zuerst die ganze Erde für den Herrn erobert werden. Und es wird uns gelingen. Denn mit uns ist der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und er hat verheißen, dass selbst die Pforten des Hades uns nicht überwältigen werden. Es heißt in Psalm 66, Vers 4, die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen, sie wird deinen Namen besingen. Und das Ende wird nicht kommen, ehe das Evangelium des Reiches, der Königsherrschaft Christi, auf dem ganzen Erdkreis gepredigt wird, allen Nationen zum Zeugnis. Und an dieser christlichen Welteroberung, an dieser Weltmission soll auch unsere Gemeinde mitarbeiten. Auch wir wollen mitarbeiten, die Nationen zu Jüngern zu machen, damit die ganze Erde dem Herrn jauchzt. Und wir fangen an mit der gottlosen Nation, in die Gott uns gestellt hat, mit Deutschland. Geschwister, es ist nicht unser Ziel, eine kleine Gemeinde zu sein und dann die nächsten 50 Jahre vor sich hinzudösen. Wir sind Krieger, Soldaten des Herrn. Es ist unser Ziel, Deutschland zu erobern für unseren König, damit sich auch in dieser Nation jedes Knie beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Aber das wird uns nur gelingen, wenn wir alle mitarbeiten. Das können nicht nur zwei machen oder drei. Wir sind alle dazu berufen. In der Corona-Zeit habe ich viele Christen kennengelernt, die meinen, jetzt ist es vorbei, jetzt kommt der Herr. Und was machen sie? Sie sitzen tatenlos rum und warten auf ihre heimliche Entrückung. Ein Prediger hat sogar seine Gemeinde dicht gemacht, weil er denkt, die Zeit der Gemeinde sei vorbei. Also streckt er schon mal präventiv seine Waffen. Egal, welche Endzeitlehre du vertrittst, wenn sie zu so etwas führt, ist etwas gewaltig schiefgelaufen. Das ehrt den Herrn nicht. Das ist kein Gehorsam gegenüber dem Auftrag, den der Herr seiner Gemeinde gegeben hat. Wir wollen stattdessen tun, was wir auch letzten Sonntag gehört haben. Wir wollen handeln, bis der Herr kommt. Wenn er kommt, dann soll er uns damit beschäftigt finden, dass wir arbeiten für ihn, dass wir ihm dienen, dass wir die ganze Welt zu Jüngern machen. Was tust du dafür? Was tust du, um zu evangelisieren? Bist du dabei, wenn wir auf die Straßen und Plätze gehen? Was tust du, um unsere Predigten zu verbreiten im Internet, damit ganz Deutschland sie hören möge? Oder jetzt ganz aktuell, was tust du für die Gemeindegründung in Kaiserslautern? Wir haben gehört, wir wollen Bruder Paul eigentlich nicht allein senden. Wir möchten gern jemanden mitschicken. Wer ist bereit dazu? Wie dienst du dem Herrn in diesen Dingen? Und selbst wenn du wenig Zeit hast und viel arbeitest oder dich um viele Kinder kümmerst, wirst du nicht jede Woche ein paar Minuten finden, um mitzuarbeiten im Reich Gottes? Wirst du nicht zumindest dafür beten können? Das ist nämlich Teil unseres Gemeindebundes, das wir gelobt haben, in besonderer Weise für die Ausbreitung und das Wachstum der Gemeinde zu beten. Ich betone diesen Punkt so stark, weil ich denke, dass wir hier einen Mangel haben. Prüfe dich selbst, wo du dienst, wo du mitarbeitest, an der Ausbreitung des Evangeliums, an der Ausbreitung des Reiches Gottes, wo du mitarbeitest an diesem großen Missionsauftrag, unser Land zu erobern für den Herrn. Und prüfe dich, wenn du einen Dienst tust, wie du ihn tust. Tust du deinen Dienst treu und zuverlässig und mit allem Einsatz, weil du verstanden hast, worum es geht und für wen du ihn tust? Oder muss man dich häufiger mal daran erinnern, deinen Dienst nicht zu vernachlässigen? Auch das spreche ich an, weil ich glaube, dass es ein Problem ist in unserer Gemeinde. Du sollst nicht nur dienen. Du sollst treu, zuverlässig, engagiert dienen. Man muss sich verlassen können darauf, dass du deinen Dienst ohne Mangel, ohne Fehler, voller Treue tun wirst. Und nicht nachlässig bist. Warum ist das wichtig? Denn es ist deshalb wichtig, weil wir dem Herrn nicht einfach nur irgendwie dienen sollen. Schlecht und nachlässig und lustlos. Sondern wir sollen ihm dienen mit Freuden. Es heißt in Psalm 2, Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Oder wie Paulus schreibt, mit würdigem Ernst. Wenn wir dem Herrn dienen, dann mit Furcht und Zittern und würdigem Ernst, weil wir uns der Heiligkeit und Furchtbarkeit Gottes bewusst sind. Aber wir sollen ihm auch mit Freuden dienen. Zitternd, aber mit Freuden. Das eine schließt nämlich das andere nicht aus. Und es ist wirklich wichtig, dass wir dem Herrn mit Freuden dienen. Denn niemand mag einen Dienst empfangen, der mit Widerwillen und Murren getan wird, der schlecht und nachlässig getan wird. Wenn du in einem Restaurant bist und der Kellner ist zwar aufgesetzt freundlich, aber du merkst, dass es ihm eigentlich zuwider ist, dich zu bedienen, willst du dann noch von ihm bedient werden? Das ist unangenehm. So einen Dienst möchte man nicht empfangen. Von so jemandem möchte man nicht bedient werden. Bei Gott ist das nicht anders. Er sucht freudige Diener. Es ist ihm zuwider, wenn man sich ihm mit dem Mund naht und mit den Lippen ehrt, aber das Herz fernhält von ihm. Wir sollen ihm dienen mit Freuden. Und auch das ist ein Gebot des Herrn, ohne Bedingungen und ohne Ausnahmen. Du bist sehr beschäftigt, hast wenig Zeit. Hier ist die Lösung. Diene dem Herrn mit Freuden. Es geht dir schlecht. Du bist vielleicht krank. Diene dem Herrn mit Freuden. Du hast Sorgen und Traurigkeit. Diene dem Herrn mit Freuden. Ich kann dem Herrn nicht mit Freuden dienen. Diene dem Herrn mit Freuden. Die wahre Freude im Heiligen Geist ist unabhängig davon, wie es dir gerade persönlich geht. Sie ist ein Gebot, wie Paulus auch schreibt in 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16, freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Dank sagt in allem. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Du fragst dich, was der Wille Gottes ist für dein Leben? Du bist vielleicht in Sorgen und Nöten, du weißt vielleicht nicht, wie es weitergeht, und du fragst dich, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Hier steht es, freue dich alle Zeit, bete unablässig, danksage in allem. Dies ist der Wille Gottes für dich, diene dem Herrn mit Freuden. Und wie undankbar wäre es, wenn wir Gott nicht mit Freuden dienen würden. Tut er uns nicht kund den Weg des Lebens? Ist nicht Fülle von Freuden vor seinem Angesicht, Lieblichkeiten in seiner Rechten immer da? Was sollen wir noch tun? Weiter Vers 2, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Wir sollen vor Gottes Angesicht kommen mit Jubel. Wann immer wir uns Gott nahen, sei es im Gebet, sei es in besonderer Weise in der gottesdienstlichen Versammlung am Tag des Herrn, sei es in unserem ganzen Leben, dass wir leben wollen, Coram Deo, vor Gottes Angesicht, wir sollen es tun mit Jubel. Wieder ein Blick in den Duden, gibt die Definition für das Wort Jubel. Laute Bekundung großer Freude durch Rufen, Jauchzen, Schreien. Und für das Verb jubeln, seiner Freude über etwas laut, stürmisch Ausdruck geben, in Jubel ausbrechen. Also ganz ähnlich wie beim Jauchzen in Vers 1. Wenn wir uns Gott nahen, dann sollen wir es tun, indem wir laut und stürmisch und ungehemmt, ungebremst, rufend und schreiend unsere Freude bekunden, indem wir ausbrechen in Jubel. Da ist keine vornehme Zurückhaltung. Und ich frage uns, warum ist das bei uns nicht so im Gottesdienst? Warum jubelt und jauchzt niemand? Auch hier wieder, dies ist ein göttliches Gebot. Ohne Bedingungen und ohne Ausnahmen. Also noch einmal die Frage an dich, trifft das auf dich zu? Kommst du vor Gottes Angesicht mit Jubel? Hast du überhaupt eine solche Freude, die stürmisch ausbrechen will, in lautes Rufen und Schreien? Oder kommst du vor dem Herrn mit vielen Sorgen und vielen Bitten und vielen Nöten? Auch das darfst du dem Herrn bringen. Aber zunächst sollst du kommen mit Jubel. Warum müssen wir denn so eine Freude haben, die sich so äußert? Warum müssen wir denn kommen mit diesem Jubel? Wenn doch diese Jubelfreude nicht darauf beruht, dass es uns gerade besonders gut geht und uns gerade alles gelingt, worauf muss diese Freude denn dann beruhen? Der nächste Vers gibt die Antwort. Vers 3, erkennt. Wir sollen etwas erkennen. Auch das erinnert uns an den Römerbrief. Dort hat Paulus mehrmals geschrieben, dass wir etwas erkennen, dass wir etwas wissen sollen. Und diese Erkenntnis, dieses Wissen soll dann Auswirkungen haben in unserem Leben. Hier sollen die Auswirkungen sein, jauchzen, freudiges Dienen, Jubel. Was sollen wir also wissen? Welche Erkenntnis soll dazu führen, dass wir dem Herrn jauchzen, ihm mit Freuden dienen und mit Jubel vor sein Angesicht kommen? Weiter Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist es, was wir erkennen sollen, dass der Herr Gott ist. Damit ist keine oberflächliche Erkenntnis gemeint. Wir sollen nicht nur wissen, dass der Herr Gott ist, sondern wir sollen erkennen, was es bedeutet, dass er Gott ist. Und dazu müssen wir etwas wissen über das Wesen Gottes und die Werke Gottes. Zurzeit lernen wir in den Lehrstunden über das Wesen Gottes, über seine Übersinnlichkeit, seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwärtigkeit. Und es gibt noch viel mehr zu lernen über Gottes Gerechtigkeit, seine Gütigkeit, seine Vorsehung, seine Unwandelbarkeit und so weiter. Wir können unser ganzes Leben lang und für alle Ewigkeit darüber nachdenken, wie Gott ist und was er tut, und wir werden ihn doch nie ergründen können. So wie Paulus anbetend ausruft in Römer 11, Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Wenn wir erkennen, wenn wir anfangen zu erkennen, dass der Herr Gott ist, dann muss uns das in staunende Anbetung versetzen. Dann müssen wir in Furcht vor ihm zittern und dann müssen wir ihm jauchzen und ihm dienen mit Freuden und vor sein Angesicht kommen mit Jubel. Aber es gibt einen Aspekt der Göttlichkeit des Herrn, die der Psalm besonders hervorhebt. Weiter Vers 3, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sollen erkennen, dass der Herr der Schöpfer ist. Er hat alles geschaffen, ex nihilo, aus dem Nichts. Er hat die ganze Erde gemacht und darum soll die ganze Erde ihm jauchzen. Psalm 148, aus dem wir gerade schon etwas gehört haben, der fordert auch die ganze Schöpfung auf, Gott zu loben. Und er gibt die gleiche Begründung. Das heißt in Vers 5, loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot. Und sie waren geschaffen. Aber Gott hat nicht nur im Anfang die Himmel und die Erde geschaffen und alle Kreaturen. Er hat auch uns gemacht, ganz persönlich, dich und mich, hat uns gewoben im Leib unserer Mutter. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Die Tatsache, dass du existierst, dass du überhaupt jetzt darüber nachdenken kannst, ob du dem Herrn jauchzen willst und ihm mit Freuden dienen willst und ihm jubeln willst, das verdankst du alles Gott. Er hat dich gemacht. Deswegen ist es so lächerlich, wenn Menschen sagen, es gäbe keinen Gott. Die bloße Tatsache, dass sie existieren, dass ihr Herz schlägt und ihre Lunge atmet und ihr Gehirn ihnen erlaubt, lästerliche Gedanken zu denken und ihr Mund ihnen erlaubt, lästerliche Gedanken auszusprechen, ist der Beweis dafür, dass es Gott gibt. Denn kein Mensch hat sich selbst gemacht, also wurde er gemacht. Und die Menschen wissen das auch. Paulus schreibt in Römer 1, dass alle Menschen Gott erkennen in der Schöpfung, in dem Gemachten. Sie wissen, dass das alles hier von einem Gott mit ewiger Kraft erschaffen sein muss. Dass das nicht durch Zufall entstanden sein kann. Isaac Newton, der Begründer der modernen Naturwissenschaften, sagte einmal, in Ermangelung anderer Beweise, der Daumen allein würde mich von Gottes Existenz überzeugen. Alle Menschen erkennen, dass es Gott gibt in der Schöpfung. Aber wegen ihrer Bosheit können die Menschen das nicht zugeben, denn dann müssten sie ihrem Schöpfer ja Dank und Anbetung darbringen. Also reden sie sich lieber ein, dass das Nichts sie gemacht habe. Spurgeon, der ein Zeitgenosse Darwins war, geißelte die Evolutionstheorie als tausendmal unglaubhafter als jeden Aberglaube und er schrieb, wir für unseren Teil finden es weit leichter zu glauben, dass der Herr uns gemacht habe, als dass wir uns mittels einer unendlich langen Reihe von Akten unbewusster Wahl aus umherschwirrenden Atomen, die sich selbst gebildet hätten, entwickelt haben sollen. Und wie viele Leute glauben diesen Blödsinn heute? Dass die Natur sie gemacht hat, die nichts denken kann und nichts tun kann. Ja, dass sie letztendlich aus dem Nichts entstanden sind. Wir wissen, dass der Herr uns gemacht hat. Aus dem Nichts, aber nicht durch nichts, sondern durch seine Allmacht und sein Schöpferwort. Die Elberfelder hat hier, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Es gibt aber auch andere Übersetzungen, andere Überlieferungen des hebräischen Textes, die haben, er hat uns gemacht und wir sind sein. Beides ist korrekt. Gott hat uns gemacht und niemand hat sich selbst gemacht. Und weil Gott uns gemacht hat, sind wir auch sein, sind wir sein Eigentum. Das ist auch der Grund, weshalb wir den Herrn in Ewigkeit vor seinem Thron loben werden. Es heißt in Offenbarung 4, Vers 11, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und das ist auch der Grund, weshalb wir dem Herrn hier mit Freuden dienen sollen. Als Jesaja, der Prophet, den Herrn Jesus sitzen sah, auf hohem und erhabenem Thron, umgeben von Engeln, die Tag und Nacht nicht aufhören können, zu rufen, heilig, 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 als er ihn sah und erkannte, wie heilig der Herr ist. Da spricht er in Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hast du erkannt, dass der Herr Gott ist? Wenn der Herr dich ruft, antwortest du dann, hier bin ich, sende mich. Wenn wir jemanden suchen, den wir senden können nach Kaiserslautern, wer wird für uns gehen? Wer wird sagen, hier bin ich, Herr, sende mich? Sollten wir dem Herrn nicht jauchzen? Und ihm mit Freuden dienen und ihm jubeln, denn er ist Gott. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst und wir sind sein. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, wir verdanken es allein ihm. Aber es geht nicht nur darum, dass Gott unser Schöpfer ist. Das heißt nämlich weiter in Vers 3, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Wir sollten nicht nur erkennen, dass Gott unser Schöpfer ist, sondern auch, dass er uns zu seinem Volk gemacht hat und zur Herde seiner Weide. Gott ist der Schöpfer aller Menschen, aber er nennt nicht alle Menschen sein Volk und die Herde seiner Weide. Diese Bezeichnung kam im alten Bund Israel zu. Und im neuen Bund kommt sie der Gemeinde zu. Allen, die glauben an Christus, aus den Juden und den Nationen. Denn alle, die glauben, die hat Gott nicht nur einmal geschaffen, wie alle Menschen, sondern er hat sie ein zweites Mal neu erschaffen. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Wie Paulus schreibt, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und auch hier gilt, er hat uns zu seinem Volk gemacht und zur Herde seiner Weide und nicht wir selbst. Niemand hat sich selbst erwählt vor Grundlegung der Welt. Niemand hat sich selbst berufen. Niemand hat sich selbst gerechtfertigt und niemand wird sich selbst verherrlichen. Es ist der Herr, der dies alles tut. Wenn du gehörst zu seinem Volk, wenn du gehörst zu der Herde seiner Weide, dann hat er allein dich dazu gemacht und nicht du selbst. Es ist der Herr, der dies alles aus Gnaden tut. Und daher sind wir nun auch sein besonderes Eigentum. Wie Paulus schreibt, Titus 2, Abvers 13, unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Unser großer Gott und Heiland Jesus Christus hat sich selbst hingegeben, damit wir nun sein Eigentumsvolk sind. Und damit wir gute Werke tun. Und welches Werk könnte besser sein, als den Herrn zu loben, der unser Schöpfer und unser Retter ist? Und er ist nicht nur unser Schöpfer und Retter, sondern er ist auch unser König. Denn wir sind sein Volk. Und er ist unser Hirte, denn wir sind seine Herde. Welches Volk könnte glücklicher zu preisen sein, als das Volk, das den Herrn zum König hat? Wo ist ein besserer König als der Herr? Wer ist größer als der Herr? Und welche Herde könnte glücklicher zu preisen sein, als die Herde, deren Hirte der Herr ist und die weidet auf seiner Weide? Psalm 23 beschreibt, welche Segnungen diejenigen besitzen, die den Herrn zum Hirten haben. Sie sind ihr ganzes Leben lang wundervoll geführt und versorgt und haben keinen Mangel an Gutem in Ewigkeit, selbst im finstern Tal, selbst im Angesicht ihrer Feinde, was immer kommt, der Herr führt sie auf dem rechten Weg bis ans Ziel. Es gibt keinen besseren Hirten, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Und durch das Nachdenken über diese herrlichen Wahrheiten kann der Psalmist nicht anders, als uns wieder zum Lobpreis aufzurufen. Vers 4, kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, lobt ihn, preist seinen Namen. Wir sollen in die Tore und Vorhöfe des Herrn kommen. Gemeint sind die Tore und Vorhöfe des Tempels. Und weiter durfte man damals auch nicht kommen. Nur die Priester durften in den Tempel hineingehen. Und die Nationen, die durften sogar nur im äußersten Hof sein. Die Israeliten, an die sich der Psalm zuerst richtete, sie sollten also zu dem Ort kommen, wo man Gott in besonderer Weise nahte, um ihn in der großen Versammlung anzubeten, um ihm Opfer darzubringen in seinen Tempel. Nun haben wir es heute viel besser. Wir müssen uns nicht mehr mit Schatten begnügen. Wir müssen nicht mehr zu einem Tempel aus Steinen kommen. Wir müssen nicht mehr in den Vorhöfen stehen. Und es ist unbegreiflich, warum es Leute gibt, die glauben, dass das alles mal wieder so sein wird. Wir haben einen viel besseren Weg. Die alten Schatten sind abgeschafft, sind erfüllt. Denn durch Christi Opfer ist der Weg nun frei für alle Gläubigen. Und zwar nicht nur in die Vorhöfe, nicht nur in die Tore, sondern hinein bis ins Allerheiligste, in die direkte Gegenwart Gottes. Aber umso mehr, weil wir umso mehr Zugang haben, umso mehr Gnade erfahren, umso mehr gilt die Aufforderung des Psalms uns auch heute. Wir sollen kommen in die Gemeinde, die der Tempel Gottes ist, an den Ort, wo der Herr in besonderer Weise nahe ist und wir ihn in der Versammlung anbeten. Und wenn wir in diese gottesdienstliche Versammlung kommen, dann sollen wir es tun mit Lob und Lobgesang. Wir sollen den Herrn loben und seinen Namen preisen. Auch und gerade für den Gottesdienst am Sonntag, am Tag des Herrn gilt: Gott will freudige Anbeter, die laut sein Lob verkündigen, die ihm freudig und laut Lob singen. Und wie die Gebote in den ersten Versen ist auch dies ein göttliches Gebot ohne Bedingung und ohne Ausnahme. So kommt man in die Gemeinde des Herrn. So kommt man zu seinem Gottesdienst. Komm nicht anders. Seht ihr, wie wichtig das Gott ist. In diesem Vers steht viermal das Gleiche. Viermal sagt Gott, dass er gelobt sein will. Kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Lobt ihn, preist seinen Namen. Verstehst du, dass das keine Nebensächlichkeit ist für Gott, wie du in seine Tore, wie du in seinen Tempel kommst? Das ist essentiell wichtig. So müssen wir Gottesdienst feiern. Ich lese uns einmal Nehemia 8, Vers 9. Und Nehemia, das ist der Tirsater, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sprachen zum ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sprach zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und betrübt euch nicht, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beschwichtigten das ganze Volk, indem sie sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig und betrübt euch nicht. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Die Versammlung, von der wir hier in Nehemia lesen, ist sicherlich eine besondere Versammlung gewesen, aber die Grundsätze gelten für uns genauso. Gott hat einen Tag geheiligt, indem er seinen Sohn auferweckt hat am ersten Tag der Woche. Und an diesem Tag möchte Gott, dass wir nicht traurig vor ihn treten, sondern es soll ein Freudenfest für uns sein. Wir sollen uns an diesem Tag als sein Volk versammeln, um auf sein Wort zu hören und ihn anzubeten, voller Freude. Die Israeliten weinten, weil sie durch die Lesung des Gesetzes erkannt hatten, wie weit sie vom Herrn abgefallen waren. Das ist eine heilige Traurigkeit gewesen. Das war keine schlechte Traurigkeit, aber selbst das sollte nicht sein an dem Tag, der dem Herrn heilig ist. An dem Tag geht es nämlich nicht um uns. Es geht um ihn, um sein Lob. Und er will an diesem Tag freudig Lob und Preis empfangen. Wenn wir Gott loben und preisen, dann heißt das, dass wir ihn mit Begeisterung laut rühmen und ihm danken für das, was er tut und das, was er ist, nicht nur mit Worten, die gesprochen werden, sondern auch mit Lobgesang. Gott will laut gelobt sein im Lied, im Gesang. Das finden wir immer wieder in der Schrift. Es heißt, er wohnt bei den Lobgesängen seines Volkes. Und deswegen war es eine grobe Sünde, dass uns der Gemeindegesang verboten wurde vom Staat. Und es war eine noch gröbere Sünde, dass sich Gemeinden während der Corona-Zeit daran gehalten haben und Gott den Lobgesang vorenthalten haben, den er immer wieder geboten hat. Wenn du nicht bereit bist, Gott zu loben, wenn du nicht bereit bist, mit Lobgesang seinen Gottesdienst zu feiern, dann feier ihm besser keinen Gottesdienst. Denn so will Gott angebetet werden. Wir sollen jeden Tag Gott loben und ihn preisen und ihm Lob singen. In jeder unserer Wohnungen, in jedem unserer Häuser muss an jedem Tag ein Lobgesang erschallen. Eure Nachbarn müssen wissen, das sind die, die jeden Tag Lob singen. Denn Gott wohnt dort, wo sein Lobgesang erschallt. Soll er nicht auch wohnen in deiner Wohnung, in deinem Haus? Also singe ihm an jedem Tag. Aber besonders müssen wir diese Dinge tun, wenn wir uns versammeln am Tag des Herrn zum Gottesdienst. Und darüber hinaus gelten die Gebote aus den ersten Versen natürlich auch. Und erst recht am Tag des Herrn. Auch dann sollen wir dem Herrn jauchzen und ihm mit Freuden dienen und vor sein Angesicht kommen mit Jubel. Wir müssen verstehen, dass unser Gottesdienst nur dann Gott wirklich ehrt, wenn wir ihn voller Freude und Dankbarkeit feiern, wenn wir dem Herrn jauchzen und jubeln, wenn wir ihn loben und preisen und ihm freudig Lob singen. Dafür muss unsere Gemeinde bekannt sein, dass der Herr so gelobt wird in unserer Mitte. Und ich bin sicher, dass wir Segen erleben werden, wenn wir den Herrn so loben. Tust du das? Geschwister, ich frage das nicht nur euch, ich frage das mich auch. Warum jauchzt du nicht? Warum jubelst du nicht? Warum lobst und preist du nicht? Warum kann man dein Lobgesang in der Gemeinde kaum hören, der immer neben dir steht? Hast du nicht die Freude, die herausbrechen will? Wir müssen mehr Freude haben am Herrn. Wir müssen unsere Gottesdienste feiern mit mehr Freude. Und unsere Freude muss sich laut äußern in Jauchzen und Jubeln und Loben und Preisen und Lob singen. Und wenn du diese Freude nicht hast, dann denk darüber nach, erkenne, dass der Herr Gott ist. Dass er dich gemacht hat, dass er dich gerettet hat, dass er dein König und Hirte ist. Und wenn dir diese Gründe nicht ausreichen sollten, um freudig das Lob des Herrn zu verkündigen, an jedem Tag und besonders hier in der Versammlung, dann nennt der Psalm nun noch weitere Gründe. Wenn du also noch nicht überzeugt bist, dass du diese Dinge ab sofort tun solltest, dann hör jetzt noch einmal zu. Vers 5, denn gut ist der Herr. Amen. Seine Güte währt ewig. Und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist nicht nur unser Schöpfer. Er ist nicht nur unser König und Hirte. Er ist auch gut. Und wenn du denkst, oh, gut. Nein, er ist gut. Er allein ist gut. Er ist mit nichts anderem zu vergleichen, was du vielleicht auch gut findest. Wie Christus sagt, niemand ist gut als nur einer Gott. Gott ist gut in einer Art und Weise, die wir nicht begreifen können. Herrlichkeit, so gut ist er. Achtet darauf, hier steht nicht, der Herr tut Gutes, sondern er ist gut. Das ist unwandelbarer Teil seines göttlichen Wesens. Und aus diesem guten Wesen fließen dann alle Worte und Taten des Herrn. Und deshalb ist auch alles, was er sagt und tut, gut. Der Herr kann gar nicht anders. Er ist gut. Er allein. Und das sollte uns Grund zum Loben sein. Denn stellt euch mal vor, es gäbe ein allmächtiges Wesen, das alles sieht, das allgegenwärtig ist, das uns gemacht hat und über uns herrscht mit unendlicher Macht, das alles tun kann, was immer es will, und dieses Wesen wäre nicht gut. Es wäre böse. Es wäre sadistisch. Es wäre vielleicht wandelbar und launisch. An einem Tag gut, an einem anderen Tag schlecht gelaunt. Das wäre schrecklich. Gott sei Dank, dass er gut ist. Und aus seinem guten Wesen fließen insbesondere zwei Dinge, nämlich seine Güte und seine Treue. Dass der Herr gut ist, zeigt sich in seiner Güte und seiner Treue. Gottes Güte bedeutet, dass er milde gesinnt ist, freundlich ist, dass er mit Wohlwollen und Nachsicht auf uns schaut und uns Gutes tut. Gott ist gütig gegenüber allen seinen Geschöpfen. Christus sagt über den Vater in Matthäus 5, Vers 45, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Alle Menschen, die ganze Schöpfung, die ganze Erde, er hat Teil an der Güte Gottes. Deswegen soll die ganze Erde ihm jauchzen. aber in besonderer Weise erweist der Herr seine Güte an den Seinen. Wie es heißt, auf Tausende hin an denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wie er auch spricht in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Denke doch darüber nach, wie viel Gutes der Herr dir tut, wie viele Segnungen und Gnadenerweise du jeden Tag genießt. Wie hat der Herr uns seine Güte erwiesen in den vergangenen 2 Jahren? Indem er uns beschützt hat und verborgen hat vor den Augen unserer Feinde. Wie viel Güte erweist er dir jeden Tag, noch bevor du am Morgen überhaupt aus dem Bett aufstehst. Paul Gerhardt schreibt in dem Lied, lobet den Herrn, alle die ihn ehren, dass der Herr unser Leben bedeckt in der Nacht, dass er uns aus dem Schlaf aufweckt und dass er dafür sorgt, dass wir unsere Sinne noch gebrauchen können und Hände und Füße, Zungen und Lippen noch regen können, dass Feuerflammen uns nicht gefressen haben und Diebe und Räuber uns nicht grausamlich verletzt haben. Und dann bittet er, ach, lass doch ferner über unserem Leben bei Tag und Nacht dein Hut und Güte schweben. Ist dir bewusst, wie viel Gutes du empfängst vom Herrn, selbst in der Nacht, wenn du schläfst? Und Gott wird nicht aufhören damit, dir Gutes zu tun. Denn so, wie er unveränderlich ist und wie er unveränderlich gut ist, ist auch seine Güte unveränderlich und währt ewig. In Psalm 136 wird die ewige Güte des Herrn besungen, die sich darin zeigt, dass er die Welt gemacht hat und sie erhält und die sich darin zeigt, wie er an seinem Volk wunderbar handelt, indem er ihnen viel Gutes tut. Und dort wird 26 Mal wiederholt. Nach jedem Vers kommt die Wiederholung, denn seine Güte währt ewig. Am liebsten hätte ich den Psalm jetzt im Wechselgesang gesprochen, aber die Zeit ist schon zu weit. Man kann aber nicht oft genug wiederholen, dass seine Güte ewig währt. Wann immer du nachdenkst über das, was der Herr ist oder tut, muss automatisch hervorkommen, lobt ihn, denn seine Güte währt ewig. Gibt uns das nicht auch größte Sicherheit, dass seine Güte nicht enden wird über uns? Ist das nicht ein Grund größter Freude, dass der Herr selbst, Gott, uns Gutes tut, ewiglich? Warum währt seine Güte ewig über uns? Nun, weil er gut ist, aber auch, weil seine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist treu, vollkommen treu. Er hasst Treulosigkeit, er hasst den Treulosen. Er ist ein Gott der Treue, so nennt er sich selbst. Und seine Treue ist rings um ihn her, wie die Schrift sagt. Gott ist Treue. Das heißt, der Herr ist zuverlässig, er ist beständig in seiner Gesinnung. Und weil er treu ist, kann man ihm auch völlig vertrauen. Man kann sich auf ihn und auf sein Wort verlassen. Alles, was geschrieben steht in seinem Wort, ist zuverlässig. Alles, was er zusagt, wird er auch tun. Er ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und deshalb ist er auch in Ewigkeit der Treue. Und wie anders ist seine Treue als die Treue der Menschen. Wir Menschen sind untreu. Und wenn wir mal jemandem treu sind, dann nur so lange, wie der andere uns auch treu ist. Aber wie anders ist die Treue Gottes. Wie oft wurde Israel Gott untreu? Er hat sie gerade mal über wunderbare Wege herausgeführt aus Ägypten. Und schon werden sie ihm wieder untreu. Aber er blieb treu. Wie oft werden du und ich Gott untreu? Und niemals, niemals ist er uns untreu geworden, oder? Kann irgendeiner sagen, Gott wäre mal untreu gewesen ihm gegenüber? Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 3, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Gott ist und bleibt treu. Seine Treue währt durch alle Zeiten von Geschlecht zu Geschlecht. Er wird auch noch deinen Kindern treu sein und deinen Kindeskindern. Und wenn er bis dahin nicht wiedergekommen ist, wird er auch in 10.000 Jahren noch der treue Gott sein. Und er bleibt der treue Gott in alle Ewigkeit. Es ist Teil seines göttlichen Wesens. Er kann nicht anders. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Er kann nicht untreu sein. Wie herrlich zu wissen, Gott ist treu. Er kann nicht anders. Er ist treu. Und wo zeigen sich die Güte und Treue des Herrn deutlicher, eindrücklicher als in Christus? Was könnte Gott uns Besseres tun? Wie könnte er mehr zeigen, dass er gut ist? Wie könnte er uns gütiger behandeln, als dass er seinen eingeborenen Sohn dahingibt für uns, dass Christus leidet und stirbt für uns? Was könnte gütiger sein, als seinen eigenen Sohn zu geben für uns? Und wie könnte es eine größere Treue geben, als die, dass Christus sie besiegelt mit seinem eigenen Blut, dass er selbst in den Tod geht, um seine Verheißungen zu erfüllen? Welch eine Treue, welch eine Güte, die wir schauen an Christus. Wir könnten wortwörtlich Hunderte Predigten halten über die Güte und Treue Gottes. Wie gesagt, in alle Ewigkeit werden wir darüber nachdenken, wie gut der Herr ist und wie seine Güte und Treue sind. Und wir werden nie zum Ende kommen. Aber wir hier müssen jetzt zum Abschluss kommen. Und ich möchte es zusammenfassen in den Worten von Psalm 36, Vers 6. Herr, an die Himmel reicht deine Güte. Bis zu den Wolken deine Treue, sie ist unermesslich. Brauchst du noch mehr Gründe, um dem Herrn gehorsam zu sein, um ihm zu jauchzen, um ihm zu dienen mit Freuden, um vor sein Angesicht zu kommen mit Jubel? Brauchst du noch mehr Gründe, um in seine Gemeinde zu kommen mit Lob und Lobgesang, um ihn zu loben und seinen Namen zu preisen? Ist dein Herr und Gott nicht würdig, Lob und Dienst zu empfangen aus freudigem Herzen? Lass dein ganzes Leben einen lauten und freudigen Lobgesang sein für deinen Herrn. Und besonders im Gottesdienst verkündige freudig, laut sein Lob. Diene deinem König und Herrn mit Freuden, damit die ganze Erde erfüllt wird mit seinem Lobgesang. Jauchzt dem Herrn, ganze Erde, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Lobt ihn, preist seinen Namen, denn gut ist der Herr. Seine Güte währt ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Und das ganze Volk spreche Amen.